Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Auch die Geschwister am Telefon, schön, dass ihr dabei seid. Das freut mich sehr. Wir als Gemeinde, wir wollen anfangen und wollen Stück für Stück durch den ersten Korintherbrief durchgehen und auch durch die Apostelgeschichte, so blockweise mal da und mal da. Und ich darf heute anfangen mit dem ersten Korintherbrief. Und bevor wir den Text lesen, ihr könnt die Bibel noch zulassen, die brauchen wir jetzt noch nicht. Wollen wir doch mal überlegen, was für einen Brief wir hier eigentlich vor uns haben, mit dem ersten Korintherbrief. Ich bin mit der Einstellung an dieses Buch rangegangen und habe auch lange Zeit diese Einstellung gehabt, dass der Korintherbrief eher so eine Art Problembuch ist. Dass das ein Buch ist, das sich ja einer Gemeinde widmet, die ziemlich tief in Problemen gesteckt hat und ziemlich, ja, auf Abwägen geraten ist. Und das mag auch vielleicht so sein, aber in erster Linie finde ich, ich musste meine Meinung ändern, weil dieses Buch ist nicht unbedingt ein Problembuch, sondern dieses Buch ist ein Buch der Praxis. Es werden sehr, sehr viele praktische Dinge aufgezeigt in diesem Buch, wie wir uns verhalten sollen. Es wird auch viel gelehrt über, ja, zum Beispiel die Auferstehung. Fast ein ganzes Kapitel in diesem Buch widmet sich der Liebe und es ist eines der schönsten Kapitel, die wir in der gesamten Bibel finden. Und ich denke, wenn wir den ersten Korintherbrief nicht hätten, es würde uns ein ganz, ganz großer Schatz verloren gehen, der gesamten Christenheit. Und bevor wir aber weiterschauen, steht noch mal ganz kurz auf, ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du ja deine Gemeinde baust, dass du ja Gemeinde gründest, nicht nur hier in Trondheut, sondern auf der ganzen Welt, und hast du auch schon vor 2000 Jahren gemacht, hast du deine Gemeinde gebaut, und ja, du hast auch deine Gemeinde erziehen müssen, und wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du geduldig bist und dass du gnädig bist mit jedem Einzelnen von uns, weil auch wenn wir sehen, ja, dass die Korinther vielleicht jetzt nicht so eine vorbildliche Gemeinde waren, so sind wir oft nicht besser. Und so schauen, sind wir oft ganz, ja, auch ganz egoistisch, wir selber, und tun nur das, was uns gefällt, statt auf dich zu schauen. Und so möchten wir dich bitten, uns einfach offene Herzen zu schenken für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Die Gemeinde in Korinth, was war das für eine Gemeinde? Ich habe euch eine Karte mitgebracht von Griechenland. Sieht jetzt nicht so gut, aber Korinth ist so ein bisschen über der Mitte, so an einem ganz schmalen Punkt. Griechenland ist eine Halbinsel, die eine große Halbinsel hat. Also das ist eine Halbinsel in einer Halbinsel. Und der untere Teil von dieser Karte ist die zweite Halbinsel. Und Korinth lag an der Stelle, wo die Halbinsel anfängt, an dieser ganz dünnen Landstelle, wo es von der einen Halbinsel in die zweite Halbinsel übergeht. Und das war ein strategisch sehr, sehr günstiger Punkt. Denn man konnte von der einen Seite des Meeres auf die andere Seite des Meeres gehen, das waren nur 5 Kilometer. 5 bis 10, also man hat da, wenn man stramm gegangen ist, hat man da in so 2 Stunden durchgehen können. Das heißt, wenn jetzt halt irgendwo Soldaten gewesen sind, die da im links oben auf der Karte stationiert waren und mussten irgendwie in den Osten eine Schlacht kämpfen, dann mussten sie nicht erstmal das komplette Festland umschiffen, sondern die konnten da in diese schmale Bucht rein, alle abgeladen in Korinth, mal stramm über das Land marschieren und auf der anderen Seite wieder aufs Schiff und weiter. Und das ging viel, viel schneller. Und das war also eine Stadt, da gab es viele Händler, da haben Menschen gewohnt aus allen Ländern, die in der damaligen Welt bekannt waren. Und da in dieser Stadt, da haben die Korinther gelebt. Also da war die Gemeinde zu Korinth natürlich, so wie es heißt, und da waren viele Gläubige auch. Und die haben es nicht leicht gehabt, denn in Korinth, das Bild kannst du wieder wegmachen, das brauchen wir nicht mehr. In Korinth, da war nämlich ein ganz berühmter Tempel, nämlich der Tempel der griechischen Göttin Aphrodite. Und wer nicht weiß, wer das ist, das war die griechische Göttin der Liebe. Und in Korinth, das war oftmals ein bisschen schwierig, weil wenn du schon den Tempel der griechischen Göttin der Liebe hast, da wurde Tempelprostitution ziemlich auf eine extrem abartige Weise ja, betrieben. Es hat sich ein Sprichwort gebildet und der hieß, ja, du lebst doch wie ein Korinther. Und das war ein Sprichwort einfach, dass du, wenn man das zu dir gesagt hat, dann hatte der andere gesagt, ja, du lebst ein verdorbenes und unreines Leben und du solltest mal schauen, dass du dein Leben verbesserst. Und da in dieser verdorbenen Stadt, da war jetzt halt die Gemeinde der Korinther. Und da muss ich sagen, finde ich es nicht, ja, verwunderlich, dass die Gemeinde auch so teilweise in Problemen gesteckt hat. Es war eine Gemeinde, zu der musste Paulus sagen, das lesen wir in 1. Korinther 5, Vers 1, da schreibt er, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter Heiden unerhört ist. Also das hat schon abgefärbt, dass sie da in dieser Stadt gewohnt haben. Sie wurden betrachtet, dort die Gemeinde von Jesus, und das hat gesagt, na, haben nur den Kopf schütteln können. So wie ihr lebt, das wollen wir eigentlich nicht. Doch Paulus, in dem Text, den wir heute lesen werden, der hat nicht mit Verachtung auf die Gemeinde geblickt, sondern ich würde sagen eher mit Trauer. Wenn man wissen will, ja, wenn man ein Buch, ein biblisches Buch oder einen biblischen Brief verstehen will, dann sollte man immer die Umstände schauen, in denen dieser Brief geschrieben wurde. Wenn ein Mensch sagt zu einem anderen, es ist gut für Jesus zu leiden und es ist gut für ihn ins Gefängnis zu gehen, aber dieser Mann hat noch nie für Jesus gelitten und war noch nie im Gefängnis, dann ist die Aussagekraft, ich meine, die wird ein bisschen untermauert, also die ist nicht ganz so krass. Wenn aber ein Paulus das sagt, an seinem Brief an die Philipper zum Beispiel, dass er jetzt halt Gefangener ist und dass es aber gut ist, weil er kann das Evangelium verkündigen, dann hat das eine ganz andere Aussage. Und hier bei dieser Gemeinde war es so, das war eine Gemeinde, die hat Paulus gegründet. Der ist in seiner zweiten Missionsreise nach Korinth gekommen, hat den Menschen von Jesus erzählt und sie sind zum Glauben gekommen. Und monatelang ist er dort in dieser Gemeinde geblieben und die ist ihm ans Herz gewachsen. Und jetzt ist er auf seiner dritten Missionsreise gerade und kommt zu hören, wie es um diese Gemeinde steht, wie es um die Gemeinde in Korinth, ja, wie es um die steht. Und er muss sich denken, ja, warum? Und er schreibt diesen Brief. Und eigentlich liebt er diese Menschen, aber er muss sie ermahnen. Aber der Text, den wir uns heute anschauen, da werden wir kein Wort der Ermahnung finden. Weil Paulus, wenn er mit seinem Brief anfängt, da geht es ihm erst einmal um etwas ganz anderes. Und jetzt könnt ihr eure Bibeln gerne aufschlagen, im 1. Korintherbrief. Wir wollen unseren Text lesen. Ganz am Anfang, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9 werden wir heute betrachten. Erster Korinther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Jesus Christus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie dann das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Soweit zum Text heute. Wie wir sehen, kein Wort des Tadels, keine Ermahnung und kein schlechtes Wort, sondern wir hören Danksagungen von Paulus. Danksagungen über eine Gemeinde, die so auf Irrwegen geht. Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne vom Text an und lesen Vers für Vers und schauen uns was Paulus hier eigentlich genau schreibt. In Vers 1, eine ganz typische Einleitung zu einem Brief: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder. Mal der erste Vers, wer hat diesen Brief geschrieben? Und hier in diesem Fall sind es zwei Leute, die ihn zusammen geschrieben haben anscheinend. Und ich möchte ganz kurz noch aufzeigen, wer ist denn dieser Sosthenes eigentlich? Wird hier beiläufig erwähnt, aber Sosthenes, der kommt auch aus Korinth. Denn Sosthenes kommt vor, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, er kommt vor in der Apostelgeschichte 18. Und ich möchte da einen Vers vorlesen. Und diesem Vers voraus ist ein Streit gegangen. Paulus hat, wie es halt üblich war für ihn, von Jesus erzählt und die Juden, denen hat das nicht gefallen. Und die Juden sind vor den Statthalter gegangen und haben sich beschwert. Und der Statthalter hat gemeint, na, das sind religiöse Angelegenheiten, das macht man ihr unter euch aus. Und daraufhin wurde Sosthenes, und der war zu der Zeit Synagogenvorsteher, der wurde von den Griechen brutal zusammengeschlagen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 17, da heißt es: Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion, also der Statthalter damals, kümmerte sich nicht weiter drum. Also die haben ihn vor den Richterstuhl gezerrt und haben ihn dort brutal zusammengeschlagen, und es war dem egal. Und jetzt ist es so, dass der nächste Abschnitt, wo Sosthenes vorkommt, ist eben hier im Korintherbrief. Anscheinend hat er sich dazu entschieden, Jesus nachzufolgen, und ist anscheinend auch mit Paulus rumgereist. Also ist von seiner Gemeinde in Korinth weggegangen, mit Paulus mit. Und jetzt aus Ephesus schreiben sie zusammen diesen Brief. Und auch das ist wichtig, weil auch da sieht man, dieser Sosthenes, das war ein Korinther. Und auch der konnte wahrscheinlich nicht glauben, so wie Paulus, das, was er gehört hat, und war fassungslos. Und das bestärkt nur die Aussagekraft, was dieser Brief hat, aus der heraus der geschrieben ist. Lesen wir doch einfach weiter im Text. Die Verse 2 und 3. Schreibt er an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowie bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Ich habe die Predigt heute in zwei Punkte gegliedert. Und der erste Punkt, den möchte ich nennen, die heiligen Korinther. Aber. Und das Aber ist ganz wichtig, da kommen wir später noch drauf. Das ist doch erstaunlich, finde ich. Eine Gemeinde, durchzogen von Irrwegen, von Irrlehren, von Verwirrungen. Sie trieft davon nur. Und hier lesen wir, die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Wenn wir heutzutage in die Landeskirchen schauen, dann ist ein Heiliger ja jemand, der besonders gut gewesen ist, der vielleicht ein Wunder getan hat und dann vom Papst als Heiliger benannt wird. Aber die Bibel sagt uns hier etwas ganz anderes. Nein, sondern ein Heiliger, ein Geheiligter ist jemand, der Jesus Christus nachfolgt. Das bedeutet, jeder Einzelne, der Jesus Christus nachfolgt, ist grundsätzlich erst einmal ein Heiliger. Die Frage, wie er sich dann als Heiliger verhält, ist eine ganz andere. Ich wollte hier eigentlich ein Bild jetzt zeigen, aber ich habe es nicht mehr gefunden, ne? Was ich sehr schade finde, weil ich habe vor 2 bis 3 Jahren habe ich ein Foto von einem Prinzen gesehen. Und der war angezogen wie ein Paradiesvogel. Und zwar nicht jetzt mit so schönen Roben und sowas, sondern der hatte eine knallpinke Leggings an und ein enges T-Shirt in Neongelb. Und der hat eigentlich nicht ausgeschaut wie ein Prinz. Das ist ein Prinz irgendwo von einem fernen Land gewesen. Sein Vater, der ist im Sterben gelegt, der König. Und man hat sich gedacht, okay, und dieser soll jetzt König werden. Aber nur weil er sich so kleidet, ändert das nichts an der Tatsache, dass dieser Mann ein Prinz ist. Nur weil er sich nach außen nicht so gibt wie ein Prinz, ist er trotzdem noch ein Prinz. Und nur weil die Korinther Dinge tun, die jetzt nicht nach Gottes Wort sind, ändert das in erster Linie einmal nichts daran, was sie eigentlich sind, nämlich Geheiligte in Christus, Kinder Gottes. Und wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Nur weil wir Heilige sind, nur weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir uns nicht, ist es nicht gut, wenn wir uns ja, verhalten nach dem Motto, ja, jetzt sind wir ja eh gerettet. Also können wir jetzt in Sünde leben, es macht doch nichts, dann wird die Gnade doch umso größer. Wenn wir nämlich in dem Korintherbrief weiterlesen, dann lesen wir auch, dass die Gemeinde ermahnt werden musste, dass sie gezüchtigt werden musste, dass Paulus die Sünde, die diese Gemeinde begangen hat, aufs Schärfste verurteilt hat und sie musste umkehren. Aber in erster Linie waren es trotzdem Heilige. Wenn wir in Vers 4 lesen, dann sagt er, ich danke meinem Gott alle Zeit wegen euch. Ja, er dankt Gott für sie. Er beschwert sich erstmal nicht bei ihm, was sind das für Wilde, sondern er dankt Gott, immer wenn er an sie denkt. Für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Also Paulus dankt hier Gott für etwas, für das die Korinther eigentlich gar nichts können. Und auch wenn die Korinther noch so verwirrt sind, noch so in Sünde leben, findet Paulus trotzdem etwas, wofür er danken kann. Und man kann für vieles danken. Man kann Gott zum Beispiel dafür danken, dass er Menschen, nämlich die Korinther, vom Tod ins Leben gebracht hat. Dass in einer so sündigen Stadt wie Korinth doch Menschen leben, die eigentlich Jesus nachfolgen wollen. Also Paulus ist dankbar für die Gnade Gottes. Er ist dankbar, dass Gott so gnädig war, seine Gemeinde in dieser Stadt zu bauen. Und jetzt kommt dieses Aber, wo mein Punkt am Ende war, also die heiligen Korinther, aber es ist nicht etwas, das die Korinther selbst getan haben. Die Korinther selbst haben sich nicht geheiligt. Und genauso wenig wie die Korinther selbst sich nicht heiligen konnten, genauso wenig können wir uns heiligen. Wir können danach streben, ein heiliges Leben zu führen, aber grundsätzlich die Tatsache, dass wir heilig sind, verdanken wir der Gnade Gottes. Ich möchte zwei Verse lesen aus dem Epheserbrief, nämlich aus dem Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Das zeigt aus, dass wir nichts für das alles können, was wir durch Jesus bekommen haben. Das steht nämlich in den Versen 8 und 9 im Kapitel 2, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir können nichts dafür, wir brauchen nicht umhergehen und poltern, ja, wir sind besser wie die anderen, weil das stimmt nicht. Wir sehen es hier an den Korinthern, sie waren nicht besser wie die Menschen drumherum, sondern sie haben Dinge getan, wo andere, wo Ungläubige den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, so verhaltet ihr euch. Das ist eine Schande. Also es ist etwas, die Korinther können nichts dafür. Gnade ist etwas, das bekommen wir geschenkt und wir können uns dafür nicht rühmen. Und auch wir hier in Trondreut, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir hier die Gnade Gottes erfahren haben, das ist nichts, was wir von uns aus getan haben. Wir haben ein Geschenk angenommen, aber das Geschenk, das kommt vom Herrn allein. Und ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Und diesen zweiten Punkt, den habe ich genannt, die reichen Korinther, aber. Und lesen wir dazu weiter ab Vers 5. Da heißt es, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie dann das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also die Gemeinde in Korinth war reich. Und sie war tatsächlich reich, zwar nicht an weltlichen Gütern, wahrscheinlich schon, weil das ja eine Handelsstadt war, aber sie war reich an etwas anderem. Und wenn wir diesen Text jetzt halt genau betrachten, dann werden wir feststellen, dass die Korinther an zwei Dingen reich war. Und das Erste, an dem sie reich war, war die Erkenntnis. Wir lesen das in Vers 5, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Und wir sind hier immer noch in dem Teil, in dem Paulus dankt. Er dankt Gott dafür, dass er sie reich gemacht hat, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Und wie es scheint, hatten die Korinther ein großes Wissen auch über das Wort Gottes und wussten es anscheinend auch richtig auszulegen, denn sie waren reich an Erkenntnis. Und das ist wiederum etwas, die Erkenntnis, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, etwas, das nicht von den Korinthern selbst kommt. Wir können zwar als Menschen im Wort Gottes lesen, aber die Erkenntnis über das, was in seinem Wort geschrieben steht, die kommt vom Herrn. Es gibt Menschen, die lesen in der Bibel und sie nehmen nichts daraus. Und sie bekehren sich nicht, obwohl sie die Bibel kennen. Sondern die Erkenntnis ist Gnade. Die Erkenntnis über das Wort Gottes kommt vom Herrn. Er dankt also wieder hier zwar für Reichtum, aber wieder für Reichtum, für den die Korinther eigentlich gar nichts können. Und auch für etwas, für das wir nichts können. Wenn wir sagen, okay, wir haben Erkenntnis, was das Wort Gottes angeht, so können auch wir nichts dafür. Und in Vers 7, da lesen wir noch von etwas anderem, wo die Korinther reich gemacht sind. Da heißt es so, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also auch hier haben wir wieder etwas, das von Gott kommt. Nämlich Gaben vom Heiligen Geist, die die Korinther nutzen können oder nutzen sollten, um an seinem Reich zu bauen. Und in der Gemeinde in Korinth hat es anscheinend eine recht große Vielzahl an Gnadengaben gegeben. In Kapitel 12 im Korintherbrief, da lehrt Paulus sie, was es mit den Gnadengaben auf sich hat. Und ich möchte kurz zwei Verse lesen, sind 5 Verse. In Kapitel 12, ich werde nicht näher darauf eingehen, weil das kommt ja zu einem späteren Zeitpunkt dann noch, über die Gnadengaben. Aber nur, dass wir mal einen groben Überblick darüber bekommen, was für Gnadengaben da in der Gemeinde in Korinth überhaupt vertreten waren. Da lesen wir in Kapitel 12, Abvers 7, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also jede Gnadengabe, die die Korinther besessen haben und auch Gnadengaben, die wir besetzen, die kommen vom Geist Gottes. Wieder etwas, dafür, dass die Korinther eigentlich gar nichts können. Es ist also das Gleiche wie mit der Erkenntnis. Paulus dankt hier Gott nicht für Dinge, die die Korinther tun, sondern er dankt Gott dafür, wie reich er die Korinther gemacht hat. Er schaut die Korinther an und sagt, ihr habt doch eigentlich alles, ihr habt die Gnade Gottes erhalten. Ihr seid geheiligt worden durch ihn. Ihr habt Erkenntnis über sein Wort. Ihr habt Gnadengaben. Ihr habt doch eigentlich alles. Und er dankt Gott für die vielen reichen Geschenke, die er den Korinthern gemacht hat. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie jeder Einzelne von uns mit dem umgeht, was er von Jesus bekommen hat, was er vom Heiligen Geist erhalten hat. Die Korinther sind anscheinend nicht gut damit umgegangen, denn wenn wir den Korintherbrief weiterlesen, dann sehen wir, was die Korinther alles getan haben. Und sie mussten gezüchtigt werden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehe ich damit um? Und ich muss sagen, ich komme mir manchmal schon ein bisschen so vor, dass ich lebe wie ein Korinther. Jetzt nicht unbedingt in dem unzüchtigen Bereich, aber in anderen Bereichen. Dass ich die Gaben, die Gott mir gegeben hat, gar nicht richtig nutze. Dass ich, ja, obwohl ich von seiner Gnade weiß, ja oft kein Zeugnis für ihn bin, kein gutes. Und hier müssen wir schauen und sagen, ja, wir schauen oftmals so ein bisschen verächtlich auf die Gemeinde in Korinth herab, aber ja, normalerweise sind die Einzelnen nicht besser. Jeder Einzelne ist ein Sünder und jeder Einzelne benötigt Gnade von Gott. Das Problem der Korinther war nicht das, dass sie von Gott nicht genug bekommen haben, sondern das Problem der Korinther war, dass sie nicht darauf bedacht waren, dies zu nutzen. Und wir haben hier noch tatsächlich ein drittes Geschenk, wenn wir die letzten beiden Verse von unserem Text lesen, noch ein drittes Geschenk, das so unglaublich wichtig ist, dass wir das nicht auslassen dürfen. Da heißt es ab Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also wir haben hier noch mehr Reichtum, denn wir haben den Schutz von unserem Herrn. Wir haben hier etwas, das heißt, er wird uns festmachen bis an das Ende, bis er wiederkommt. Wenn wir nur den Wunsch haben, ihm zu dienen und unsere Gaben einzusetzen, dann werden wir, auch wenn wir es nicht immer schaffen, so wird er doch da sein und er wird uns festmachen bis ans Ende. Denn, in Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind dazu berufen, die wir seine Kinder sind, Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn Jesus. Und wenn wir das tun, dann kann ich euch garantieren, dann wird er uns festmachen und dann werden wir am Ende unverklagbar sein. Dann werden wir am Ende als geheiligte Kinder vor dem Vater stehen und er wird sagen, wenn wir es denn angestrebt haben und wenn es unser Wille war, dass wir sagen, okay, wir wollen ihm dienen, du guter und treuer Knecht. Klar, wir können uns nicht aussuchen, was für Gaben wir von ihm bekommen. Wir haben viele Geschenke von ihm erhalten, aber wir können uns aussuchen, was machen wir damit. Und wenn wir danach streben und ihn darum bitten, dann wird er uns daran helfen. Dann wird er uns daran unterstützen und er wird uns festmachen, sodass wir dann wirklich am Ende ohne Schuld vorm Herrn stehen können. Ich möchte zum Schluss noch einmal die beiden Verse lesen aus dem Epheserbrief. Und zwar aus Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Amen.